Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Heute am 24.09. liebe Huffis, endlich Heureka. Der Beauty ist wieder da. Er ist ein bisschen gesundet, trotz oder vielleicht weil der Wahlergebnisse aus Brandenburg aus der Schockstarre wieder von den Toten auferstanden. Hier ist der unser lieber Beauty noch mit ein bisschen Chips im Mund, aber dafür mit einer freshen Stimme. Hallo, mein Lieber, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, kurze Herbstpause, würde ich mal sagen.
Ja, also wir sind ja seit dem Sommer quasi nicht mehr zusammengekommen. Also da war ja Sommer und Herbstpause in einem, oder? So lange kein Hart aber Fairway live.
Einiges passiert in den letzten 7-8 Wochen. Ich bin umgezogen und jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, da geht's auch mal ein bisschen drunter und drüber. Und dann war der Umzug grundlegend fast geschafft. Ich glaube, wir ziehen auch die nächsten 2 Jahre noch um, weil
das, die Kartons das versteht stehen sich halt von noch selbst.
So ein bisschen. Aber dann wurde man erstmal krank, wahrscheinlich auch mit diesem ganzen Stress, der damit einhergekommen ist. Und ist noch nicht zu 100%. Also wir sind noch wir arbeiten noch am Comeback.
Ein bisschen Schonmodus, ne?
Ganz genau. Und die Woche auch noch krankgeschrieben. Aber
der Podcast ist ja keine Arbeit. Das ist ja Freizeitwerk.
Das passt heute dann auch mal wieder endlich rein und haben ja einiges zu besprechen, nachzuholen. Und mal sehen, ob wir uns da heute wieder mal ertappen, so ein bisschen in den Flow zu kommen nach gefühlten 6-7 Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, es fühlt sich schon so lange an.
Ach, wie Fahrradfahren, das verliert man einfach nicht. Das bleibt.
Ich denke auch. Und demnach, das ist wieder ein solider, guter Golfschwung. Wenn der einmal sitzt, dann braucht man da 3-4 Probeschwünge und dann passt das halbwegs auch wieder.
Genau, einen schlechten Schwung muss man nicht noch üben. Deswegen runter von der Range, ran an den Abschlag und auf geht's.
Am Abschlag.
Ja, heute am Welttag der nationale Punction Day, also der Satzzeichentag. Da sage ich ja immer Satzzeichen, du als Lehrer wirst mir natürlich da übereinstimmen. Satzzeichen können Leben retten, ne? Kommen wir essen Oma, sozusagen, ne? Also was wären wir ohne das Ausrufezeichen und die 10 Ausrufezeichen in der wichtigen E-Mail und die Großschreibung, die Anführungsstriche, ach, da gibt es so viele schöne Sachen, das Semikolon, Doppelpunkt, die Klammern, ach, Satzzeichen sind doch was Feines, oder? Fragezeichen?
Das ist es absolut, mein ganz wichtiges Stilmittel meiner Meinung nach. Allerdings ist es oft das Problem, dass nicht jeder zum einen weiß, die einzusetzen und andere auch nicht wissen, wie ein Satz dann trotzdem gemeint ist. Ja, denn man sagt ja so schön, das Geschriebene kann jeder anders interpretieren. Deswegen ist es auch manchmal besser bei einer Diskussion, jetzt nicht auf WhatsApp weiterzuschreiben, sondern vielleicht einfach mal kurz den Telefonknopf drücken, so wie man das früher mal gemacht hat, und das Ganze bereden, weil dann bekommt man vielleicht auch die ein oder andere Pointe dann mit. Und demnach guckt euch doch einfach nochmal die Deutschgrammatik an. Der ein oder andere hat das bestimmt auf dem Dachboden verstaut.
Großen
und da kann man nochmal was lernen. Ja, da kann man immer wieder was lernen.
Ja, so ist es. Du hast den schönsten Hintern weit und breit. Wo ist da das Komma? Ne? Oder was gibt es noch Lustiges? Ah ja, hier, also ich mag meine Familie, kochen und meinen Hund. Das finde ich auch ganz gut. Oder mein Lieblingsding, er will, Komma sie nicht. Das könnte man ohne Komma setzen. Also ihr seht, ein Spaß unter Deutschlehrern hier bei uns im kleinen Hart aber Fairway Lehrerzimmer. Aber natürlich wollen wir zurück zum Golf. Da wird ja auch ganz oft mit Ausrufezeichen geschrien, nämlich das sogenannte Four. Ne? Das ist auch ganz schön. Ja, du wolltest eine neue kleine Kategorie einführen, Beauty. Ich gebe dir da mal einfach hier die kleine Teststrecke. Und zwar ist es für alle, die den Folge nicht zu Ende hören wollen, der Newsflash. Der 60 Sekunden Hard Over Fairway Newsflash. Ich habe diesmal noch keine catchy News-Hintergrundmusik vorbereitet, kommt das nächste Mal. Aber Beauty, du hast jetzt einfach mal eine Minute Zeit, die wichtigsten Meldungen zu verlesen und dann schauen wir, ob wir was rauspicken oder einfach nur so unkommentiert stehen lassen. Also, liebe Hard Over Fairway Fans und Freunde, hier kommt der erste Newsflash von Hard Over Fairway mit Anchorman Beauty.
Ja, Ripper GC gewinnt die LIV Golf Team Championship am Wochenende, angeführt von Captain Cameron Smith, siegte das Team in Dallas. Rory McIlroy scheitert wieder mal knapp an einem Sieg, diesmal im Playoff gegen Billy Horschel beim Traditionsturnier, dem BMW Championship in England. Wentworth, ganz genau genannt. Schon etwas her, aber Tiger mal wieder am Rücken operiert. Rückkehr bisher unbekannt. Man hofft natürlich, dass er bei den Heroes World Challenge starten kann. Abzuwarten, ob das aber passieren wird. So viel zu unserem ersten Newsblog. Zum Abschluss noch Ladies European Tour. Helen Briem gewinnt bei ihrem Premierenaufschlag als Proette und bringt so einen weiteren deutschen Sieg am Wochenende.
Der Newsflash wurde euch präsentiert von Müllermilch, jetzt auch in leckerem L-Carnitin-Geschmack. Müllermilch, das schmeckt. Nicht bezahlte Werbung. Ja, also wunderbar. In eigener Sache können wir noch erwähnen, das muss man natürlich auch sagen, bei den Clubmeisterschaften bist du unter die Top 5 gekommen und ich unter die Top 15.
Ja.
So,
so sieht's aus.
Und solange man das unkommentiert stehen lassen muss, muss man nicht erzählen, dass bei mir im Club nur 12 Leute gestartet sind.
Ja, du kommentierst es ja trotzdem.
Ja, bei dir waren es, glaube ich, über 80, da zählt es halt noch. Aber ey, ich habe von Anfang an gesagt, ich komme unter die Top 15 und ich habe es geschafft, ey. Ich bin ein bisschen stolz auf mich.
Ja, ganz genau. Mein Wunsch, Top 10 hast du knapp verpasst.
Ja, knapp um 2 Plätze verpasst, genau. Ey, aber so ist es halt, so ist es halt. Und da komme ich auch zu meinem heutigen Thema, Beauty. Das habe ich mir nämlich auf den folgenden Runden danach gelernt. Also ich habe ganz schwach angefangen und stark nachgelassen, wie es so schön heißt. Und habe mich eigentlich gefragt, als ich dann so ein paar Runden später wieder gespielt habe und mir Mühe gegeben habe und wieder klasse Schläge wie immer dabei gehabt habe. Also du weißt ja, bei mir wandelt es ja zwischen Platzreifekurs und PGA-Tour, aber so wirklich im Drei-Schlag-Rhythmus. Da ist alles dabei, von bis. Daher der Score. Und ich habe so mit ein paar älteren Leuten in letzter Zeit im Flight gespielt bei den unterschiedlichsten Turnieren und hatte da so eher so ein bisschen höhere Handicapper dabei. Auch wieder ein paar Netto-Turniere gespielt, wo dann mit 48 Netto-Punkten weit weg von mir irgendwas jemals gewonnen wurde, wo ich mir immer denke, so, okay, wenn ich irgendwie so an die 36 komme, bin ich ja schon ganz froh, an der Marke schnuppern. Aber ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen gefragt, wenn Leute so ein höheres Handicap haben und auch schon ein höheres Alter dazu, mit ihrem Rescue-Holz dastehen und einfach den Ball nach vorne schubsen, das sieht halt null spektakulär aus. Und am Ende kommt sogar so ein ähnlicher oder fast ein bisschen besserer Score als bei mir raus. Und da dachte ich mir, was können wir von den Rentnern lernen? Und das wollte ich dich mal heute challengen. Diese Frage wollte ich dir mal mitgeben, wo man sich immer fragt, ich bin ja auch ganz oft mit jüngeren Leuten unterwegs und vielen netten jüngeren Leuten, wo man da auch so ein bisschen noch an der 280 Meter Drive Weite kratzt oder irgend sowas, wenn er dann mal gerade fliegt und nicht nach links oder rechts. Aber da sind spektakuläre Schläge dabei. Der Score ist dann aber halt irgendwas so in den 90ern, weißt du? Wo ist dieses Beamtengolf von dir dazwischen anzusiedeln, was man so sagen kann? Und wo ist der Rentnersport, der trotzdem gute Scores produziert?
Ja, ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, denn man muss da halt schon so ein bisschen unterscheiden. Das Spiel bei den Rentnern ist natürlich dahingehend geprägt aus immer geradeaus, auch wenn man die so auf der freien Bahn, in der freien Wildbahn auf dem Platz trifft. die hauen halt nichts weg, die spielen fast alle parallel und dann geht es schon ordentlich spieltechnisch nach vorne, auch von der Spielgeschwindigkeit, weil eben nicht mehr so viel Clubhead-Speed vorhanden ist, was dazu führen kann, dass der Ball 70, 80 Meter nach links oder nach rechts gehen kann. Da wird tendenziell in den schlimmsten Fällen ein Ball gesucht, der es nicht zum Fairway-Anfang geschafft hat und dann in irgendwelchen Semi-Raff-Streifen, die vor der Spielbahn noch sind, hängen bleiben, aber in den seltensten Fällen links oder rechts von den Spielbahnen. Und das macht es dann schon beeindruckend. Und was könnte man davon mitnehmen, ist natürlich einfach mal versuchen, den Driver oder jegliche Golfschläger langsamer zu bewegen. Und jetzt nicht der Meinung zu sein, ich schaffe einen Ball jetzt 260, 270 Meter Carry zu schlagen. Wenn man das halt einfach mal dann umrechnet in das moderne Golf, das wären dann 300 Yards Carry. Da sind wir dann schon 4,5 oder glaube ich knapp 5 Yards hinter dem Tour-Durchschnitt. Und sind wir mal ehrlich, das können die wenigsten in euren Clubs. Da fallen euch vielleicht 2, 3 Spiele ein, die ihr vielleicht mal gesehen habt, die eventuell so einen langen Ball schlagen können. Ja, das ist ja dann halt auch immer noch schwer geschätzt, wenn ich so einen Ball selber nicht so weit hauen kann, wie weit haut der andere den dann? Und da ist dann halt der Punkt gekommen, wenn ich halt einfach es schaffe, ruhiger den Schläger zu bewegen, was vielleicht auch zur Folge hat, dass ich eben nicht mehr ein Stiff Golfschläger-Set benötige, sondern eventuell doch das Regular-Set spielen sollte, dann bringt es auch mein eigenes Spiel nach vorne, weil wie wir oft so schön schon gesagt haben, ein Ball im Spiel lässt am Ende die Scorekarte besser aussehen. Und nichts ist schlimmer als ein Ball, den ich versuche, irgendwo hinzudreschen mit aller Macht und aller Geschwindigkeit, der aber dann halt einfach verschwunden ist. Dann gibt's halt Strafschläge und Strafschläge machen am Ende bei einer gewissen Anzahl dann doch die Scorekarte kaputt. Ich glaube, das kann der ein oder andere von den Clubmeisterschaften, auch wenn die jetzt schon ein paar Wochen her sind, doch noch erzählen, dass dann halt Triple- oder Quadruple-Bogies oder Double-Bogies in einer Häufigkeit dann die Scorekarte kaputt machen. Und wenn ich es schaffe, mich ruhiger zu bewegen, dann ist auch die Chance groß, mich an diesem, nennen wir es jetzt, Rentnergolf zu orientieren und somit dann den Score in Regionen auf einmal wieder zu haben, von denen ich vor einigen Wochen vielleicht noch geträumt habe.
Ja, das ist halt die Frage, weil ich kann das nicht. Ich kann das irgendwie nicht abstellen und viele, die ich kenne, auch nicht. Das ist einfach, man möchte halt einfach den Ball mit full Force hauen und irgendwie die Kurve und der kommt ja auch manchmal genauso, wie man möchte. Natürlich ist der dann auch manchmal links weg im Aus oder rechts weg im Aus und es ist tatsächlich so super frustrierend, wenn du halt dann irgendwie dich wieder aufs Grün gescrambled hast, mit einer, weiß ich nicht, liegst schon eigentlich gerade so, dass du noch zum Par-Putt schaffen könntest mit einem Putt, aber da wird meistens dann der 2- oder 3-Putt drauf und dann kratzt du ja schon automatisch am Double-Bogey, während halt der befreundete Rentner hat dann sich nach vorne gehackt, sag ich mal, liegt aber trotzdem mit 3 auf dem Grün und macht dann sogar noch diesen einen Putt. Und sagt dann so, ja, Paar. Und du denkst dir so, ja, toll, Double Bogey. Ich habe eigentlich geil gespielt, ein paar Schläge. Einer war doof, okay, der hat mich jetzt dann die Strategie gekostet, doof gesagt, oder hat jetzt halt einfach wehgetan, weil der irgendwo hinging, wo es halt dann schwer wieder rausgeht. Während der freundliche Rentner von nebenan halt zu kurz vors Grün gespielt hat und da noch drauf gechippt hat und dann besser liegt, ne? Das ist einfach irgendwie so wahnsinnig frustrierend, dass das Ergebnis dann da besser ist, obwohl das ganze Spiel sich schrecklich angeschaut hat.
Ja, weil das ist, auf der einen Seite wird einem dort gezeigt, auf was das Spiel sich konzentriert letztendlich. Und da geht es halt nicht um den Bereich Tee to Green, sondern da geht es halt grundsätzlich um den Bereich um das Grün, auf dem Grün. Und man kann es sozusagen auch sehen, dass dieses Spiel sich eher an dem orientiert, wie es in den Schnupperkursgolf, in den Schnuppergolfkursen einem gezeigt wird. Ja, weil man beginnt so habe ich das kennengelernt in der Theorie, beim Schnuppergolfen auch immer auf dem Grün und arbeitet sich dann halt so im Laufe der 2 Stunden weg vom Grün und dann wird am Ende nochmal Feuer freigegeben. Aber grundsätzlich ist über die Hälfte der Zeit mit so kleinen Mini-Putting-Games oder Chipping-Erklärungen und leichten Pitches, um den Kursteilnehmer dann dort, sag ich mal, so ein bisschen anzufüttern. Und genau so muss man eigentlich sein Trainingsplan, sein Spielplan aufbauen. Und ich kenne auch den ein oder anderen Rentner, die da drauf spezialisiert sind, wo man halt dann schon so denkt, manchmal, ja gut, jetzt habe ich den im Sack sozusagen und dann wird dann aus 50 Meter das Achter oder das Siemer Eisen genommen und dann
nein, das Hybrid wenn dann
mit vollem Schwung hingerollt. Und ein Putt und dann wird noch gescrambled.
Und das ist so wahnsinnig frustrierend. Ja. Das ist einfach so frustrierend.
Das ist eben auch das Spiel, ja. Das gehört halt eben auch dazu.
Okay, jetzt hier meine steile These. Die sind tatsächlich nur auf ihrem Heimatkurs, wo sie jeden dritten Tag oder zweiten Tag spielen, so gut oder können das, weil sie genau wissen, wo sie liegen, wo sie hin müssen, wie weit was ist, welches Hybrid und welches Holz sie gerade aus 100 Metern nehmen müssen. Wenn du die jetzt nimmst und auf einen spanischen Kurs gehst, kommen die nicht ins Ziel. So, das ist jetzt meine steile These. Oder machen eine 140 oder irgend sowas. Was meinst du? Oder ist es auf allen Kursen, sind die gleich gut oder gleich ähnlich vom Spiel, weil es halt geradeaus geht mehr?
Also grundsätzlich kannst du halt jedem Spieler, egal auch gute Spieler, auf fremden Plätzen das Handicap wahrscheinlich erst einmal 5 Schläge nach oben setzen. Ja, dann kannst du halt nachgucken, okay, welcher Spielstandard ist das dort? Sind in den meisten Fällen 6-7 Schläge. Und diese 6-7 Schläge kannst du halt grundsätzlich dazu packen. Wie es bei den Rentnern dann ist, oder in dieser Art des Spiels, würde ich fast meinen, dass es da nicht eben so groß der Unterschied ist, denn da sind wir halt wieder, gute Spieler verlieren dann oftmals vom Tee-Bälle irgendwo, ja, weil sie den Shape nicht treffen oder, sag ich mal, jetzt nicht dieses Wissen über die Anlage haben, wie man es halt auf der Heimatwiese hat. Wenn man halt einen Ball mal weghaut, dann weiß man, okay, ja, da kann ich hinhauen, da ist das und das, und dann findet man oftmals den Ball. Das ist auf Plätzen, die man halt nicht so kennt, oftmals nicht der Fall, weil dann vielleicht dieses Distanzgefühl nicht so gegeben ist und dann verliert man beim Suchen doch schon den einen oder anderen Ball. Den Punkt sehe ich jetzt bei diesen Spielern jetzt nicht. Allerdings würde ich halt auch meinen, ums Grün rum werden die sicherlich auch nicht allzu viele oder nicht ganz so viele Bälle safen, weil oftmals das natürlich schon, nehmen wir jetzt einfach so einen Herrn, der ja, sag ich mal, schon 20 Jahre den Club jetzt spielt, ja, hier im Bereich Berlin-Brandenburg, außer Wannsee, sind ja die Anlagen selten älter als 30 Jahre. Demnach, sagen wir einfach, der spielt ja schon 25 Jahre in dem Club. was war da nur? Und der spielt ja jetzt schon 30 Jahre oder 25 Jahre auf der Anlage und 25 Jahre die gleichen Grüns und er weiß genau, welchen Punkt er da anspielen muss. Das weiß er auf fremden Plätzen dann mit Sicherheit nicht. Und demnach glaube ich schon, dass da dieses Scramblen jetzt zu 100% nicht so funktioniert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die älteren Spieler auch trotzdem auf fremden Plätzen annähernd ihre Handicaps immer noch spielen können. Einfach weil diese Gefahr beim T-Shot jetzt nicht so gegeben ist, wie jetzt bei eventuell etwas besseren Spielern.
Da gibt es doch diesen Witz, wo dann irgendwie der junge Spieler den alten fragt und da so 100 Meter outlegt und direkt vor einem riesen Baum liegt und sagt, oh, was spiele ich denn von hier? Und er hat gesagt, also als ich so alt war wie du, da habe ich hier immer mein Wedge geschlagen. Dann nimmt er sein Wedge und schlägt komplett in den Baum. Also ja, so, wie bist du denn damals da rübergekommen? Sag, du, damals war der Baum halt noch nicht so hoch. Ne? Also, ja, gute Geschichte. Aber tatsächlich, ich bin ja so ein bisschen, wenn ich so auf komplett fremden, unbekannten Plätzen spiele ich ja sogar ein bisschen besser, weil ich gar nicht weiß, wohin ich da alles mich in Probleme bringen kann und hau da einfach so, ja, da in die Richtung muss es schon wie gehen. Und dann kommst du da lang, denkst du, oh, da war ja Wasser, oh, da war ja dieses Hindernis, oh, da war ja das. Das ist dann auf einmal, lustigerweise bei mir jetzt, im Mindgame gar nicht drin. Und ich mache mir dann wahrscheinlich eher, wenn ich Platzkenntnis habe, mehr eine Platte, dahin nicht zu schlagen, dahin nicht zu schlagen. Hat man ja auch mal, dass man eigentlich so nicht denken soll. Aber hey, ist ja am Ende so. Wenn rechts überall aus ist, dann zielt man halt automatisch weiter ein bisschen links. Wie ist es bei dir?
Ja, es gab eine Zeit am Anfang meiner Clubmeisterschaftskarriere oder Clubmannschaftskarriere, wo ja dann so intensive Einspielrunden und sowas noch trainiert werden und wo man halt auch jeden T-Shot geschlagen hat und dann ist man auch, wie du schon richtig gesagt hast, dann kommt man da hin und denkt sich dann so, hier den Ball hinzuschlagen war eigentlich totaler Nonsens, aber er liegt halt jetzt hier perfekt, wie du schon richtig auch gesagt hast, man hat nicht gewusst, was da für potenzielle Hindernisse sind und in den letzten Jahren oder sagen wir so, in den letzten 2 Jahren, wo ich noch Mannschaft spielen durfte, habe ich oft die T-Shots gar nicht mehr probiert in den Einspielrunden, sondern habe dann quasi am Samstag so ein Walkthrough gemacht und habe mich dann auf 60, 70, 80 Meter ins Grün nur noch konzentriert. Wie es sind die Annäherungsschläge, was sind da für Hindernisse um die Grüns rum, war dann eher mit dem Putten beschäftigt, also auch um diese Dimension ein bisschen anders sich zu gegenwärtigen, auf was kommt es letztendlich an, und habe auch mal den Ball in irgendein Gestrüpp geworfen und dann rausgehackt, um potenziell dann einen dritten Schlag ins Grün dann zu haben, um solche Situationen zu simulieren. Und es war dann schon für mich auffällig, dass ich dann am Sonntag, ist ja dann oft diese DGL-Runde gewesen, dass ich dann in den seltensten Fällen vom T-Shot Bälle oder Schläge verloren habe. Einfach eventuell auch aus diesen Gründen. Und aber da sind wir halt wieder so bei diesen mentalen Dingen. Also ich habe mir dann quasi vorher schon den Gedanken gemacht darüber, ich mache das jetzt so und habe mich halt auch zu 100% committed und darauf fokussiert. Und dann funktioniert es halt auch. Es hätte mit Sicherheit auch funktionieren können, hätte ich am Samstag dann auch T-Shots in die Spielbahn geübt. Aber dadurch, dass unsere Overall-Team-Performance in den letzten Jahren dann nicht so super war, haben wir quasi eher so eine Berlin-Brandenburg-Meisterschaften in den letzten 3-4 Jahren hier gehabt, von den Meisterschaften aus, DGL-Meisterschaften. Und somit kannte man eh alle Clubs und alle Spielbahnen, die man dann zu spielen hat. Das ist ja dann doch immer eher was anderes, wenn man dann wieder etwas höherklassig spielen würde, Oberliga, wenn du dann halt auch mal in den Raum Niedersachsen oder sowas dann fährst, wo du die Plätze gar nicht kennst. Also da ist natürlich dann schon gewisse Erfahrung, braucht man dann, habe ich ganz gerne dann immer 1-2 Wochen vorher, einen Tag, wo es zeitlich noch ging, mir gesucht unter der Woche und bin dann da hingefahren und habe dann mit so einem Local auch egal wen da eine Runde gespielt, wo man sich dann halt auch so ein paar Zusatzinformationen noch holen kann. Aber auch das ist ja dann schwierig, weil man dann selten einen Spieler antrifft, der tendenziell den Ball so weit schlagen kann oder halt die Schläge so ausführen kann.
Ansonsten, wenn man sagt, was kann man von den Rentnern lernen, ist vielleicht am ehesten Clubface-Control, oder? Weil sie halt einfach das schon ein bisschen länger machen und halt einfach im Impact ihre Schlagfläche einfach richtig stellen können. Und ich glaube, das ist, was mir auch noch ein bisschen fehlt und was so bei der Konsistenz bei dir ganz gut ist. Du hast ja eine sehr, sehr gute Clubface-Control. Wenn du mir dann irgendwie einen Schlag zeigst und sagst, oh, ich muss jetzt hier 2 Grad weniger machen, dann machst du lustigerweise 2 Grad weniger. Das ist schon, ja, also A muss man natürlich sagen, dass es bei Golf um 3-4 Grad Abweichung mit einem schnellen Schwung natürlich gleich, gibt es ja gleich x Meter nach rechts und links Verzug. Ja? Aber wer kann schon seinen Clubface so kontinuierlich immer gleich reinbringen, außer wirklich richtig gute Spieler?
Es ist ganz einfach. Es ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.
Und das haben die also Rentner vielleicht so ein bisschen voraus über die Jahre, ne?
Mit Sicherheit. Ich kenne auch wirklich bei mir im Club den ein oder anderen Rentner, der ist zusätzlich von 7 Wochentage im Club. und das hilft dann natürlich auch, einfach spielen.
Ja, das ist wirklich aber, die Praxis, ne? Ja.
Aber halt diese Praxis so, sag ich mal, wiederholbar umzusetzen, benötigt natürlich auch ein gewisses Level an Theoriewissen, Verständnis für die ganze Thematik. Ja, ich sag immer wieder so oft, im Grunde ist es ja nur Physik. Es ist so flapsig dahergesagt, aber es stimmt ja leider. Und wenn du gewisse Dinge halt verstehst und halt dann auch weißt, dann sind manche Sachen auch besser umzusetzen. Und das bedeutet aber nichts, dass diese ganze Trainingszeit, die ich in den vergangenen 10 Jahren da, sag ich mal, auch investiert habe drin und halt auch viele Bälle geschlagen habe, das hilft natürlich dann letztendlich immer enorm. Und den Punkt darf man da nie vernachlässigen, auch wenn man jetzt irgendwie jemanden trifft und der dann halt auch da die gewissen Fragen dann auch mal stellt. Da ist natürlich immer schön zu sehen, auch welche Handicaps irgendwelche Leute haben, aber es nimmt halt niemals diesen Punkt des Trainings halt weg. Und eins kann ich sagen, wenn man umzieht, wenn sich die Lebensumstände für jemanden verändern, man jetzt nochmal Vater wird, ein Baby zu Hause hat, dann ist es in den seltensten Fällen förderlich für die Trainingszeit.
Ja, und da haben wir, glaube ich, als Folge 3 Kids Got Our Golf Game, glaube ich, gemacht oder irgend sowas, relativ früh. Aber schön, dass du jetzt auch dabei bist.
Ja, und da muss man kreativ werden. Ich hatte spannende Gespräche auch in den letzten Wochen auch darüber. Und ich muss immer wieder sagen, dass ich in den vergangenen jetzt 10 Monaten, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, niemals zuvor so qualitativ gut trainiert habe. Ja, weil du hast mir das vorher immer gesagt, ich konnte es immer nicht glauben, aber Trainingszeit schrumpft aufs Minimale zusammen und man muss für sich selber einen Weg finden, diese minimale Trainingszeit maximal qualitativ zu bestücken. Und da fallen jegliche Bullshit-Sachen auf einer Range oder so, fallen da komplett weg. Ich bin da Tunnel Vision, könnte da jetzt auch noch drüber sprechen. Ich bin dann halt auch mal wirklich für 25, 30 Minuten nicht ansprechbar, weil ich dann halt wirklich deep focus sein muss, um halt die Sachen, die in diesem Golfschwung schwer sind, 1:1 umsetzen zu müssen, um die halt muskulär speichern zu können. Und auch dort habe ich so meine Herangehensweise, das dann halt noch zu stabilisieren und zu verinnerlichen. Und der andere Punkt ist dann halt, wenn du dann halt neben dem Kind jetzt auch noch dann halt diese Umzugssituation hast und gar nicht mehr zum Spielen kommst, gebe ich nur für jeden einen Tipp, der das anhört. Es ist nie eine gute Idee, den finalen Umzug eines Haushaltes in den 4 Tagen vor einer Clubmeisterschaft zu machen. Denn man hat die tiefsten körperlichen, muskulären Schmerzen auch am Samstag und am Sonntag, wenn die Clubmeisterschaft dann ist. Und das dann auszublenden, ist dann, wie Tiger Woods immer so schön gesagt hat, es sind dann nur Schmerzen. Und alles andere muss egal sein, ja.
Ja, aber das ist schön, dass du das ansprichst, denn das ist ja tatsächlich, ich habe es auch bei mir gemerkt, ich hatte eine Woche frei Ende des Sommers und war dann wirklich jeden Tag auf dem Golfplatz an 4 Tagen hintereinander, bis die Frau mich böse angeschaut hat und gesagt hat, du kommst ja gar nicht mehr nach Hause. Sag ich, ja, ich habe auch gerade frei, aber ja, Schatz, du hast ja recht, morgen koche ich wieder. Tatsächlich, die erste Runde habe ich halt so ein bisschen rumgehackt, die zweite wurde besser, die dritte und vierte habe ich eigentlich ganz stark gespielt und konnte mich konzentrieren, konnte es abrufen. Das ist dann einfach du bist dann immer so drin. Das ist ja auch beim Golftrip oder wenn man unterwegs ist, finde ich auch, nach so ein paar Tagen ist man dann so im Flow. Das haben natürlich, sage ich mal, auch die Rennen uns voraus. Wie du sagst, du kennst da Leute, die sind jeden Tag auf dem Platz. Wenn du tatsächlich immer in der Situation bleibst und im Training oder zumindest im Schwung, ist es halt nicht so wie bei uns normal Freizeit-Heroes, die dann alle zwei Wochen mal freikriegen vielleicht oder noch Kind haben und irgendwas. Dann noch irgendwie auf dem Golfplatz noch schnell in Eimer Bälle. Huch, wie war das denn das normal mit dem, ach Gott, ja stimmt und alles wieder vergessen. Und dann kommt halt, ja, dann blitzt halt manchmal was durch. Manchmal kommt die Genialität. Ich glaube, guter Freund, der Peter, war das zweite Mal dieses Jahr Golf spielen mit zwei Kindern. Hat dann irgendwie einige Birdies gespielt. Ich glaube, zwei, drei Birdies und dann aber auch ganz viele Doubles oder Striche. Dann ist dann halt, da ist die Konsistenz nicht da, wenn er halt nicht zweimal die Woche zum Golf kannst, sondern nur einmal im Monat. Deswegen, glaube ich, haben wir ja schon oft gesagt, man darf sich gar nicht aufregen, wenn man nur einmal die Woche, einmal im Monat auf den Platz geht. Man hat ja gar nicht die Trainingszeit dahinter und diese Kontinuität, die vielleicht jetzt auch die Rentner vielleicht haben. Und daher das vielleicht einfach ein bisschen entspannter nehmen und zu sagen, so, wo stehe ich gerade, wie viel habe ich dann gerade in mein Training investiert, wie viel Zeit in mein Golfspiel, wie viel Zeit in Turniere aktuell, wie weit bin ich drin? Ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, je öfter man spielt, je länger man spielt, dann hat man irgendwann diese Konsistenz, die quasi die Rentner haben, die wir uns so ein bisschen wünschen, nämlich zwar nicht mehr so lang, aber immerhin geradeaus. Und die Fehlschläge sind dann irgendwelche Hoppler, die aber auch geradeaus gehen, ne? Statt irgendwie der Shank, der 140 Meter nach rechts geht.
Absolut. Und also ich wäre jetzt mit dem Hopper geradeaus, wäre ich ja nicht ganz zufrieden. Er wäre sicher nicht weg, aber der Punkt ist halt einfach, dass man ganz anders vom Kopf auch dabei ist. Also klar freut man sich am Ende des Tages wieder zu Hause zu sein, aber der Moment auch auf dem Platz zu sein, ist ein absoluter Genussmoment und mir fällt dann halt schon auf, dass ich halt mit deutlich weniger Spielzeit klar mich rostig fühle wie so ein Wedge, was da ja gefühlt jetzt vier Wochen in der Garage gestanden hat. Traurig. Aber dennoch ist dann halt dieses Glücksgefühl, auf dem Platz zu sein, sorgt erstmal auch für unglaublich gute Schläge. Und auffällig war dann halt schon, aber bei den Clubmeisterschaften, in unserem Club war es so, dass wir Samstag 36 Loch gespielt haben, dass es dann schon für mich, was unüblich ist, aber so nach 24, 25 Spielbahnen hart wurde, einfach auch von der Spielausdauer, jetzt nicht vom Körperlichen oder so. Also das hat mir sowieso den ganzen Tag schon wehgetan. Ich konnte kaum den Schläger halten, vom Waschmaschinentreppen runtertragen der Tage zuvor. Aber dass man halt einfach so nach 25 Loch vom Kopf her einfach auch durch war. Und du weißt ja selber auch, dass es für mich im Grunde nie problematisch war, auch selbst wenn es mit dem Kart war, 3,5 Golfrunden am Tag zu spielen. Es war halt nur Golf spielen und demnach ist es halt jetzt in diesem Jahr so gewesen. Und jetzt heißt es im Winter natürlich weiter am Schwung zu feilen, wieder die Beständigkeit reinzukriegen und vielleicht sogar noch die ein oder andere gute Herbstrunde hinzulegen.
Jetzt hör doch auf mit dem Winter. Es sind noch 25 Grad. Ich sage nein zum deutschen Winter.
Noch. Ja, ja, ja. Noch. Aber ja, wir haben jetzt schon fast Oktober und im Grunde, wir wissen es alle, Clubmeisterschaften danach werden die Grüns erifiziert, die Plätze werden gepflegt, winterhart gemacht.
Und so dann hart kommt das Oktoberfest, das Abgolfen. Dann kommt,
so sieht's aus.
Und das Pilzturnier war schon.
Und jetzt fällt einem schon auf, dass es um 19.20 Uhr, 19.15 Uhr ist es, sage ich mal, vorbei mit dem Tageslicht. Und da wird einem erst so richtig klar, dass ja die schöne Jahreszeit mit den späten Startzeiten jetzt so langsam aber wirklich doch zu Ende geht.
Jetzt kommt erstmal der Oktober, da wird nochmal alles wunderschön golden und die Blätter und man findet keinen Ball mehr. Also komm, wir haben ja noch einen guten anderthalb Monate Golfzeit hier übrig. Und in der Zeit passiert ja auch noch einiges. Ich wollte nochmal kurz, vielleicht wollen wir noch eine Runde über den President's Cup sprechen oder welches Thema? Ja gut, dann pass auf, dann gehen wir doch mal rüber hier offiziell zum nächsten Part. Sagen, liebe Rentner, bitte spielt weiter geradeaus, auch wenn der Score besser ist. Und ansonsten, let's go to the Tourgeflüster.
Paar 4, Tourgeflüster.
Der President's Cup, das ist so ein bisschen, aus deutscher Sicht würde ich sagen, so ein stiefmütterliches Event für mich jetzt persönlich, wo ich mir immer denke, so ja, wieso eigentlich President's Cup? Ist es jetzt vom US-Präsident oder stiftet der das? Wie hängt das Ganze denn zusammen, Beauty? Kannst du mir das erklären?
Ja, der President's Cup ist sozusagen das Pendant zum Ryder Cup. Hat jetzt mit dem Präsidenten gar nichts zu tun, sondern letztendlich geht es darum, dass wieder einmal Team US, die haben ja da Ressourcen wie kein anderes Land, jetzt nicht gegen die Europäer spielt, sondern gegen die internationalen außer Europa. Und da haben wir dieses Jahr wieder ein bunt gemischtes Team.
Die internationalen außer Europa, also so viel gibt es da ja nicht. Asien, Afrika und Australien zwar als Kontinente riesig, aber golferisch natürlich ja nicht so riesig. Das lässt sich dann auch natürlich sagen, dass die USA 12-1 allgemein führen. Das ist schon eine devastating number, würde ich sagen.
Ja, weil im Grunde musst du ja schon sagen, in den letzten Jahren, es ist ja international auf dem Weg der Besserung, aber war es ja im Grunde eine Teamzusammenstellung aus Spielern aus Südafrika und Australien und dann vielleicht mal so ein verkappter Südkoreaner noch mit so dabei. Und das waren die internationalen Teams in der Vergangenheit oder mal in Argentinien. Aber sonst war das ja nicht so. Aber das ist ja jetzt auch so langsam auf dem Weg der Besserung. Und da muss man schauen, wie das Ganze in diesem Jahr in Montreal wird gespielt, dann letztendlich bei rumkommt. Ich glaube nicht, dass es spannend wird. President's Cup ist immer so ein bisschen, wie du schon gerade die Statistik vorgelesen hast, eine sehr klare Sache. Aber die spielen immer ziemlich geile Anlagen. Wenn ich da ein paar Jahre zurückdenke, als Tiger da Playing Captain war, im Golfclub in Australien, wo haben sie gespielt? Melbourne, im Melbourner Golfclub. Das sind dann schon Anlagen, fantastische Golfplätze und da schaue ich dann ganz gerne zu, weil die Partien ja der Amerikaner gegen die Internationalen relativ häufig schnell schon vorentschieden sind.
Ja, ist auch wieder Four-Ball und Foursomes und dann gibt es Final Round quasi wieder mit 12 Single-Matches. Wir können ja mal kurz den Roster vorlesen. Also wer ist dabei auf amerikanischer Seite? Wen überrascht? Scotty Scheffler angeführt.
Kurze Statistik. Ja. Scotty Scheffler hat in diesem Kalenderjahr mehr Siege als alle anderen 23 ja, Spieler combined.
Ja, geil, ne? Und wahrscheinlich auch mehr Geld verdient, könnte man eigentlich genauso abschließen.
Möglich,
ja. Direkt nach Scotty Scheffler kommt Xander Schaufler, auch verdient. Der gehört halt eigentlich auch an Nummer 2. Lustigerweise an Nummer 3 und 4 die Olympiateilnehmer Morikawa und Wyndham Clark. Dann Patrick Cantlay, Zahid Tegala und die Captain Picks sind Sam Burns, Tony Finau, Russell Hanley, Keegan Bradley, Brian Harman und Max Homer. Da fällt auch erstmal auf, da fehlt doch eigentlich das dynamische Duo. Wo sind da JT und Jordan Spieth zum Beispiel hin, ne?
Jordan Spieth hatte eine Handgelenksoperation und Justin Thomas, glaube ich, anhand seines schlechten letzten Jahres hat er jetzt nicht so das Vertrauen bekommen.
Fowler auch nicht.
Weil er ja beim Ryder Cup ja eigentlich performt hat. Nichtsdestotrotz kein Liv-Spieler dabei. Das ist auch wieder
das interessant. Das ist eine Überraschung, ja. Das ist halt auch wieder eine Sache. Ne? Warum eigentlich nicht? Könnte man fragen. Aber tja, ich habe erstmal keine Antwort gefunden. Weißt du, warum da kein Liv-Spieler gepickt wurde?
Ja, wenn du jetzt für nebenbei vielleicht noch raussuchen könntest, wer da der Captain dieses Jahres von Team US. Ich glaube, da gab es so eine Sache auch wieder, Kommentare, dass da nur Spieler gepickt werden, die quasi auch auf der PGA Tour spielen.
Jim Furyk.
Aber, ja, siehst du, aber trotzdem spannende Sache. Wurde ja ein bisschen drüber diskutiert, kein DeChambeau, was ja lachhaft ist, und all die Entscheidungen dahingehend wurde ja vor, sage ich mal, der letzten Gespräche schon geführt, denn seit vergangener Woche wurde ja klar, dass Spieler von Liv jetzt auch beim Ryder Cup starten dürfen für beide.
Und Brooks war ja beim Ryder Cup dabei.
Genau, ja. Und demnach, ja, spannend zu sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, wie man so schön sagt, so die Tiefe des amerikanischen Kaders trotzdem gut genug sein sollte, um das internationale Team dort zu besiegen.
Ja, aber das internationale Team hat natürlich auch, weil No Liv, kein Cameron Smith und kein Joachim Niemann, die eigentlich da zwingend notwendig wären. Ich kann ja mal den Roster durchgehen. Das ist Hideki Matsuyama, Sungjae Im, Adam Scott, Tom Kim, Jason Day, Byung-Hoon An, Corey Connors, Taylor Pendrith, Mackenzie Hughes, Christian Besudenhut, Minwoo Lee und Siwoo Kim. Ja, also wie gesagt, ohne Cam Smith, no party, würde ich schon mal sagen, oder?
Ja. Ja, es wurden ja dann auch ein paar Kanadier gepickt, um halt dort, sag ich mal, vielleicht so ein paar Local Heroes noch mit reinzuholen. Ja, könnte spannend werden. Die ersten Bilder, die ich heute im Laufe des Tages schon so sehen konnte, war ein sehr offener, breiter Kurs. Weiß nicht, ob das jetzt so förderlich ist gegen die Amerikaner. Sah mich schon eher sehr PGA-Tour-mäßig aus, dieses Venue. Aber ja, lassen wir uns überraschen und ob das noch eine spannende Sache wird.
Ja, ich hoffe, es wird auch übertragen. Ich habe noch nicht gecheckt, ob Sky das überträgt, aber wenn, dann wahrscheinlich dort. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es ausgegangen ist. Beauty, ich würde sagen, damit wir dein zartes Stimmchen nicht so doll überstrapazieren, Komma. Gehen wir mal jetzt hier eine Runde nochmal einen kleinen Drink genießen. I want my birthdays all day long, let the bogeys go,
it's a hey! Hole 19 auf der Terrasse.
Ja, und pünktlich natürlich zum Oktoberfest in München. Urzoft ist, kann man ja schon sagen, habe ich dir auch was rausgesucht, nämlich eine Meldung noch aus dem letzten Jahr, nämlich eine Studie von Wissenschaftlern an der Universität Tübingen und Hohenheim zeigt, dass Inhaltsstoffe von Hopfen und Bier gegen Covid helfen können. Also, mein Freund, nächstes Mal nach dem Umzug, schön, wie es sich gehört, eine Kiste Bier. Ja, dann hast du auch so einen kleinen, deswegen heißt das Bier doch Corona, weißt du? Einfach mal ein Bierchen trinken. Schönes Bierchen. Ich mache ja traditionell im September auch einen alkoholfreien Monat. Von daher kann ich mich gar nicht so außer alkoholfreies Bier mit beteiligen. Ansonsten bin ich ja all year und all season großer Fan des bayerischen Biers und kann es nur endorsen, also hier fördern und bewerben. Ein schönes bayerisches helles Bier, da das sollte auch dann gegen Krankheit natürlich helfen. Ist doch klar. Also Hardrock Fairway gibt einen aus heute. Ich habe mir jetzt überlegt, Beauty, wir werden mal zu Weihnachten erstmalig einen Spendenaufruf an die Huffies machen, dass sie uns ein Bier ausgeben sollen oder einen Glühwein zu Weihnachten. Das machen wir dann aber in den Weihnachtsfolgen. Wir müssen auch mal irgendwas zurückkriegen, habe ich doch gedacht. Irgendwas zurückkriegen hier von der Community. Also, liebe Community, freut euch schon. Auch seine ansteckenden Krankheiten.
Zurückkriegen wie die PGA-Tour-Member, denn ein Punkt, den wir noch vergessen haben, es ist ja mal wieder Zahltag. Ja? Jay Monahan macht zum Abschluss unserer Folge nämlich auch nochmal seine Geldbörse auf und bringt 1 Milliarde unter 193 Top-Golfern, darunter 750 Millionen an die Top 36 der PGA Tour Superstars. Ja,
man hat er noch rumliegen gehabt.
Tiger bekommt alleine 100, ja, also, und Rory 50, also die Armen werden noch ärmer.
Ja, das war auch dringend nötig. Also, ja. Weißt du, der ist aufgewacht, ist in Schuppen gegangen, ist, ah, fuck, hier liegt die Milliarde. Jesus, ach, die kann ich ja jetzt nicht mehr verbuchen dieses Jahr. Ach komm, ich zahle sie aus. Weißt du, einfach mal
so machen wir
das. Gut, genau. Menschentum, das ist fein. So wollen wir das. Also,
In diesem Sinne,
ja. Wir freuen uns, dass du wieder da bist, Beauty. Und lieber Hafis, wir probieren es jetzt wieder wöchentlich mit euch. Ich sag schon mal tschüss, bis nächste Woche. Und die letzten Wochen, letzten Worte hat hier unser krankheitsgeplagter Experte, der gar nicht so viel gehustet hat, weil er sich immer auf stumm geschaltet hat. Ich habe es aber gesehen im Videostream. Also bis bald.
Richtig, ja. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder, dann mit zarter Stimme. Und wir hoffen natürlich beide, ihr hattet wieder euren Spaß und seid gespannt, was in den kommenden Wochen alles noch auf euch zukommt. Also, wir hören uns dann und ihr wisst ja, in den Herbstmonaten auch immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.